Das, was ich anfangs sagte, wünsche ich uns jetzt allen, nämlich, dass wir ganz neu verstehen, diese Osterfreude. Das, was da passiert ist, dass das so wunderbar ist, dass es dein und mein Leben, ihr Leben verändert, wenn wir das ins Herz lassen, wenn wir das verstehen. Und dass wir das verstehen, das kann nur Gott schenken. Weil es einfach zu unglaublich klingt, zu unmöglich, wissenschaftlich nicht zu beweisen, Jesus lebt, obwohl er tot war. Wir brauchen Gottes Hilfe, der unser Herz aufschließt, unsere Augen aufmacht. Und das wünscht ihr uns allen, dass Gott uns das alles schenkt durch seinen Heiligen Geist. Amen. Denn ihr habt ja aufgepasst bei der Lesung eben von Julia, oder? Da war nichts mit Osterfreude oder hat einer von euch Osterfreude gespürt da drin? Zittern und Entsetzen. Osterflucht, Osterzittern und Osterentsetzen. Von Freude war da überhaupt keine Spur. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen, weil wir denken immer, hey, er ist auferstanden. Die müssen doch alle jubeln, sich freuen. Jesus lebt, mit dem ich 3 Jahre unterwegs war. Aber nichts, da steht gar nichts bei Markus im Evangelium von Freude darüber, dass Jesus lebt und das Grab leer war. Vor 2 Wochen musste ich hier mit Lena zusammen, unserer Kinder- und Jugendreferentin, so ein Osterfilmchen drehen. Und wir mussten so einen Teil auswendig lernen von dieser Ostergeschichte, war allerdings aus Matthäus. Und dann musste ich natürlich einige Anläufe nehmen, weil es nicht so geklappt hat, wie man das so will beim Auswendiglernen und Aufsagen. Und auf einmal sagte der professionelle Kameramann, boah, sag mal, diese Geschichte, die ist ja echt brutal und horrormäßig. Die müsste eigentlich ab 18 sein. Und das stimmt. Erst die blutige Kreuzigung. Stell dir das mal vor. Dann ein Toter, der wieder lebendig wird. Das ist echt gruselig. Kein Wunder, die Flucht, das Entsetzen, das Zittern der Frauen geben doch diesem Kameramann voll recht. Das ist eine Geschichte zum Fürchten, zum Angstbekommen. Und dann dachte ich so bei mir, haben wir uns an die Kreuzigung und an die Auferstehung so gewöhnt, dass wir das einfach so locker lesen und gleich bei der Freude sind? Haben wir uns so daran gewöhnt, dass uns das keine Angst macht, wie Jesus am Kreuz stirbt und dann auf einmal steht er auf, ein Toter, 3 Tage fast tot, lebt wieder? Ich glaube, wir können alle verstehen, was die Frauen da am Grab empfunden haben. Und dann müsst ihr mal das Gesamtpaket betrachten. An Gefühlen, an diesem aufgewühlten Hin und Her. Gefangennahme, Donnerstag. Verhör, Demütigung, Folter, blutige Kreuzigung und dann Tod. Am Kreuz die ganzen Stunden der Qual und des Todeskampfes von Jesus. Die Frauen standen dabei und haben das miterlebt und mitgekriegt. Und was denkt ihr? Konnten die Frauen ihre Gedanken, ihre Trauer, ihren Schmerz, ja diese ganzen Bilder im Kopf, wie Jesus da hängt und blutet und stirbt, wie er leidet, in den Stunden danach, in den Tagen danach einfach aus ihrem Kopf kriegen? Was denkt ihr, kriegt man das hin? Ich glaube nicht. Die waren doch mit ihren Gedanken, die ganzen Bilder, die sie hatten, die Eindrücke, die waren voll mit dabei, nicht nur den Rest des Tages, sondern auch den ganzen Samstag, auch in der Nacht. Das kriegt man doch nicht aus dem Kopf heraus, wenn man sowas mitgekriegt hat. Die dachten wirklich Tag und Nacht daran. Und dann mussten sie auch noch am Anbruch des Sonntages in dieses Grab hinein, das war der Job der Frauen, und diesen Leichnam einsalben. Der Kameramann hat recht, das ist eine Horrorstory. So ein Toten, ein Mensch, mit dem ich zusammen war, ein Freund, ein Meister, ein Lehrer, mit dem ich mich gut verstanden habe, mich unterhalten habe, der liegt da und dann muss ich ihn auch noch einschmieren mit Kräutern, Gewürzen und Salben, damit er nicht so schnell verwest. Wieder eine grauenhafte Vorstellung, die aber helfen kann natürlich. Das wissen wir heutzutage, die Trauer dann zu verarbeiten, zu überwinden. Man kommt dem Ganzen ein bisschen näher, kann mit ihm reden, sich verabschieden und die Wunden fangen vielleicht an zu heilen. Sich einfach nochmal in Ruhe von Jesus verabschieden. Und doch wird es ihnen das Herz zerreißen. Doch werden wieder Tränen fließen, das ist doch klar. Was für ein schwerer, trauriger und dunkler Ostermorgen. Oder nicht? Versetzt euch mal in die Frauen. Wie geht's denen? Die sind nur am Boden zerstört. Und dann der kleine Hinweis, den Markus hier berichtet. So wunderbar, das müsst ihr euch auch richtig schön vorstellen, als die Sonne aufging gegen diese Frauen zum Grab. Mit dieser Stimmung, mit diesem Gefühl. Und dann geht schön die Sonne auf. Blauer Himmel, man sieht die Sonne am Horizont, die ersten Strahlen treffen auf die Haut. Es tut gut. Aber die Frauen gehen hängenden Kopfes, den Blick auf den Boden gerichtet, sich aufmachen zum Grab, zum gestorbenen Jesus. Kein Wunder, dass sie total vergessen hatten, an eine Sache zu denken. Wir haben alles mitgebracht, wir sind auf dem Weg, aber wer wälzt uns eigentlich den Stein vom Grab? Da haben die gar nicht drüber nachgedacht. Da waren die nicht darauf vorbereitet, weil sie in Gedanken so verstreut waren, unterwegs zum Grab. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Türe? Das hatten sie vergessen. Sollten sie umdrehen? Jemanden noch holen, ansprechen? Sollten sie weitergehen in der Hoffnung, dass ein Gärtner da rumlauert oder die Wachen noch da sind und die so bereit sind, ihnen zu helfen? Sie gingen weiter, aber redeten und dachten nach über diese eine praktische Frage. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Hätte es nicht eigentlich eine viel spannende Frage sein müssen? Kommt, lasst uns zum Grab rennen und sehen, ob es wirklich geschieht. Genau das, was Jesus nämlich vorher gesagt hat, dass er am dritten Tage auferstehen würde von den Toten. Hätte das nicht die Frage sein müssen? Stimmt es wirklich? Ist er auferstanden? Lasst uns hinrennen und sehen, ob das stimmt. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen lassen uns viel zu oft ablenken von der einen wichtigen Frage in unserem Leben, für die wir alle eine klare Antwort finden sollten. Ist Jesus von Gott auferweckt worden und lebt oder nicht? Und das am wichtigsten Tag der ganzen Weltgeschichte. Diese wichtigste Frage, nein, die allerwichtigste Frage für jeden von uns. Wie lautet deine Antwort? Ist Jesus von Gott auferweckt worden und lebt oder nicht? Das ist die Frage, die du in deinem Leben beantworten musst. Stimmt das, was alle vier Evangelien berichten? Stimmt das, was die Jünger und viele hundert Menschen bezeugt haben? Ihr habt es im ersten Korintherbrief von Julia gehört eben. Stimmt das, woran seit fast 2000 Jahren mehrere Milliarden Menschen geglaubt haben und immer noch glauben? Denn wir sind ja auch Zeugen der Auferstehung. Ist Jesus von Gott auferweckt worden und lebt oder nicht? Wichtigste Frage weltweit für jeden Menschen, für dein Leben. Ja, sie können und du kannst um diese Frage einen Bogen machen. Klar, kann man ausweichen. Sie links oder rechts liegen lassen, sie nicht beantworten oder allzu schnell eine Antwort finden und sagen, alles Blödsinn, alles ausgedacht, ist mir zu unglaubwürdig, weg damit. Aber bringt dich dieser Bericht von Markus, den ich absolut ehrlich und nachvollziehbar finde und absolut authentisch, bringt dich dieser Bericht vom Verhalten und der Reaktion der Frau nicht ins Nachdenken? Ich weiß, viele von euch glauben ja. Vielleicht haben einige von euch Zweifel bekommen über die Jahre. Vielleicht guckt ihr auch zu vor dem Bildschirm und denkt, mal gucken, was der Pastor so Ostersonntag predigt über die Auferstehung. Ich finde den Bericht bei Markus super. So ehrlich, ich finde, das kann man sich nicht ausdenken. Ich denke mir das jedes Mal und muss das immer jedes Mal mit euch teilen, dass es einfach die Wucht ist, was wir hier überliefert bekommen haben. Das endet nicht mit Freude hier, sondern mit Entsetzen und Zittern. Und das finde ich völlig natürlich für einen Menschen, der sowas erlebt hat. Klar kannten die Jesus, die haben schon einiges mitgemacht, Wunder gesehen, Lazarus wurde auferweckt, das wussten alle. Aber nun war der Tod, der das konnte. Und das ist klar, das ist alles aus. Das war's, vorbei. Und dann lebt er. Wer fällt uns den Stein von des Grabes Tür? Ist das nicht die unwichtigste Frage in dem Moment? Aber völlig verständlich. Es bleibt einfach unglaublich, wie jemand, der tot war, wieder leben kann. Und da gibt es auch keine Chance, dass man sagt, der war vielleicht nur so halbtot, der Puls war ganz niedrig, wir haben alle gedacht, der ist tot. Aber in Wirklichkeit hat er überlebt. Die Theorie gibt es ja auch. War jetzt wieder in den Nachrichten in der Welt oder in der FAZ habe ich es wieder gelesen. Er war gar nicht tot und hat das überlebt. Aber die Frauen waren noch dabei am Kreuz. Und das ist ja nicht so, dass Jesus einfach so getan hat, ach, ich sterbe jetzt mal, lass den Kopf hängen und das war's. Das war ein grauenvoller Tod. Das waren grauenvolle Schmerzen. Der Soldat hat ihm noch den Speer in die Seite gerammt. Und was da halt nicht steht, es muss ja auch noch sauber gemacht werden. Die zwei daneben wollten nicht sterben, denen wurden die Beine gebrochen. Müsst ihr mal vorstellen, wie brutal das dazu ging. Und als sie dann auch tot waren, denkst du, die haben sie mit Respekt behandelt und mit Würde, die Leichen? Das Kreuz wurde auf den Boden geknallt, mit Jesus dran. Und die Nägel wurden auch nicht sanft rausgezogen. Die Soldaten haben das jobmäßig getan, da wurde der Nagel einfach rausgezogen. Hier, unser Arzt, dir kann sagen, wie schmerzhaft das war dir. Gell? Die werden da ordentlich zugange gegangen sein mit den Nägeln. Der war tot, da gibt es überhaupt keine Frage. Und die Frauen haben das alles mitgekriegt. Den Nägel rausgezogen, die Leiche entsorgt und dann wirklich Gott sei Dank übernommen von Josef und Arimathea und den Frauen und die haben ihn weggebracht in das Grab. Ein Luxusgrab. Jesus war tot. Ist Jesus auferweckt worden und lebt oder nicht? Wie ist deine Antwort? Um eine Antwort zu finden und die ein Leben lang zu behalten, das ist ja auch nicht so einfach, müssen wir genau hinschauen auf die Berichte, auf die Zeugenaussagen, die uns vorliegen. Und das sind jede Menge. Die Frauen am Grab, die Jünger, die 100 Menschen und letztendlich auch wir, du und ich. Hören wir hier. Johannes, würdest du als Zeuge auftreten, dass Jesus lebt? Ja. Habe ich nicht abgesprochen. Ist immer fies von mir, wenn ich sowas hier stelle. Also Johannes hat ja gesagt, wenn er sich vor dem Bildschirm verstanden hat. Ich denke, es sind noch mehr Zeugen unter uns hier, die sagen würden, ja, hier, ich würde als Zeuge auftreten, wie Jesus lebt. Und alle, die das noch nicht sagen können, die können uns ansprechen und sagen, hey, was denkst du, bestätigst du das, dass Jesus lebt, oder hältst du das auch nur für Menschen ausgedacht und Schwachsinn? Aber es sind ganz, ganz viele, die sagen würden, ich habe Jesus auch erlebt. Jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise, jeder so, wie er es eben brauchte. Jesus war tot, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Es klingt unglaublich, ja? Es klingt unmöglich, unwahrscheinlich und so weiter. Alle Wörter, die ihr einsetzen könnt. Markus berichtet es uns. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Da lebt jemand, so ein komischer Jüngling, der leuchtet, hat sie durchs Grab geführt. Hier guckt die Stelle, wo er gelegen hat. Und die sind entsetzt. Diesmal kein fürchte dich nicht, sondern entsetzt euch nicht, sagt dieser Jüngling. Also, es war zum Entsetzen, es war zum Angstkriegen, es war zum Davonlaufen und das taten sie letztendlich mit blankem Entsetzen. Nach dem ganzen Gefühls hin und her seit der Nacht, in der Jesus verraten wurde, ist das Erlebnis mit dem Engel, mit dem leeren Grab und mit der Botschaft, dass Jesus auferweckt worden ist von den Toten und lebt, einfach zu viel. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr? Ich kann's. Das haut einen doch um. Wenn wir wirklich uns die Berichte vornehmen aus den Evangelien, die uns vorliegen, diese vier, und wir uns wirklich mal da reindenken, voll und ganz, mit dabei stehen am Kreuz, mitleiden und dann auch mit am Grab stehen und erfassen, wie unglaublich das ist, wie erschreckend, entsetzlich. Und dann aber zu verstehen, wie sich dieses Erschrecken, dieses Entsetzliche auf einmal in Freude verwandelt. Die Frauen haben dafür Zeit gebraucht. Auch wieder völlig verständlich. Aber dann merkt man auf einmal, das stimmt. Wenn man nur mal drüber herhuscht mit den Augen über die Geschichte, jemand, die mal erzählt hat, das ist nicht das Gleiche. Lest immer wieder diese Geschichte. Schön, dass ihr heute hier seid, auch wenn ihr die Geschichte bestimmt schon mal gehört habt. Aber sie spricht uns immer wieder an und will uns eins sagen, es ist wahr, Jesus lebt. Und deswegen ist es die entscheidendste Frage, ob ich das glaube. Daran hängt der ganze christliche Glaube. Das Kreuz war wichtig, aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles nichts. Die Auferstehung ist der Knackpunkt des christlichen Glaubens. Den musst du bejahen, sonst ist dein Glaube an Jesus wertvoll. Wenn du nur sagst, er war weise, hat gut gelebt, gute Sachen gesagt über Gott, ist dann gestorben am Kreuz, dann ist das nicht genug. Er ist der Auferstandene, der Sohn Gottes, der jetzt zu Rechten seines Vaters sitzt. Es gibt keinen Stein im Leben, den Gott nicht wegrollen kann, nicht wegwälzen kann. Der Tod, die Angst vorm Tod, die Angst vorm Sterben, die Angst vorm Verlorensein danach, ist der größte Stein für uns Menschen. Und den hat Gott weggerollt, einfach so. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Für Gott kein Problem. Der Tod, für Gott kein Problem, er ist stärker. Er macht Leben draus, wo wir nicht mehr weitersehen. Klar war der Stein groß und viele unserer Ängste sind groß, aber Gott ist größer. Wer kann ihn von uns wegwälzen? Gott. Wer ist dafür zum Symbol geworden? Jesus Christus. Er hat's gemacht. Aber um zu erkennen und zu erfahren, müssen Sie und ich das tun, was die Frauen getan haben. Hinschauen. Hinschauen lohnt sich. Auch auf das Grauen, auch auf das Entsetzen, auch auf das, was mir Angst macht. Auch auf den eigenen Tod. Auch auf den Stein, der dich in deinem Leben wirklich unten hält, erdrückt. Die Frauen, steht wortwörtlich drin im Griechischen, blickten auf. Von ihrer Trauer auf dem Weg zum Grab steht da und sie blickten auf. Und das müssen wir machen. Manchmal sind wir abgelenkt, auch wir Christen. Manchmal ist unser Blick auf den Boden gerichtet, wie bei den Frauen, die zum Grab gehen. Manchmal auf unsere Sorgen und Ängste. Manchmal blicken wir in eine total andere Richtung, auf andere Dinge, auf andere Menschen, aber nicht eben auf das leere Grab. Manchmal hast du deinen Blick auf den Tod, das leere Grab gerichtet und hast danach wieder deinen Blick gesenkt. Bist Christ geworden, warst mit Feuer dabei, begeistert und hast deinen Blick wieder gesenkt. Dann musst du es auch wieder machen. Deinen Blick heben auf das leere Grab. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Gott. Wer hat Jesus von den Toten auferweckt? Gott. Wer hat festgelegt, dass der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, genau das Gleiche erfahren wird? Gott. Gott hat uns gezeigt, was möglich ist. Das Leben nach dem Tod ist möglich. Gott hat es uns gezeigt, was möglich ist. Und Gott hat uns gezeigt, was nötig ist. Und das ist der Tod am Kreuz von Jesus. Das ist nötig, damit du alle Möglichkeiten hast. Damit du freigesprochen wirst von Schuld, von Sünde, damit der Weg, der Stein, der zwischen dir und Gott liegt, auch weggewälzt wird. Es war nötig, dass Jesus stirbt, damit Gott uns die Möglichkeit des Lebens schenkt. Und wenn du Jesus Christus nutzt, um deine Schuld vergeben zu bekommen, dann ist der Weg frei zum Leben. Dann bekommst du das, was möglich ist bei Gott, nämlich Leben. Nutze es. Ja, wir sollten tatsächlich das Grauen, das Entsetzen und das Zittern von der Kreuzigung und auch von dieser Auferweckung nicht vergessen. Es nicht Gewohnheit werden lassen. Denn nur dann wird die Freude, die daraus hervorgeht, immer größer. Größer als jeder Stein. Die Frauen brauchten danach ein paar Stunden, um das alles zu verdauen. Ja. Doch dann war es Maria aus Magdala, die so langsam begriff, was da geschehen ist und die dann endlich ihren Mund aufbekam und die komplette gute Botschaft weitergab. Jesus ist auferweckt worden, er lebt. Ja, da steht das Wort wörtlich so drin. Nicht er ist auferstanden, sondern Markus schreibt, er ist auferweckt worden. Weil, und das dürfen wir nicht vergessen, weil Jesus sich nicht selber an seinen Haaren aus dem Tod heraus auferweckt hat, sondern Gott ist derjenige, der das Wunder geschaffen hat. Jesus wurde auferweckt und konnte so aufstehen. Das ist es. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, was wir weitergeben sollen. Das ist das, was du, was ich im Herzen haben sollten, weitergeben sollten. Wie sieht's aus? Mit ihrer, mit deiner Antwort auf die alles entscheidende, wichtige Frage, auch an euch vor dem Bildschirm gerichtet. Ist Jesus von Gott auferweckt worden und lebt oder nicht? Was sagt ihr? Ist immer gemein, wenn ich sowas mache. Ne? Also ich war so ein bisschen Ja zu hören für euch am Bildschirm. Aber das ist schon gut, wenn man das sagen kann und laut ausspricht. Das macht einen Unterschied, als ob das nur im Kopf ist. Wenn ihr es aussprecht, dann ist es eine Zeugenaussage. Ja, dann kann der Nachbar von euch nämlich sagen, hey, Julia, die hat da eben Ja gesagt, ne? Die glaubt also dran. Und dann nutzt das, wenn ihr nicht Ja sagen könnt und geht zum Beispiel zu Julia. Wenn ihr wisst, aha, die sagt Ja, dann frage ich die doch mal, was die erfahren hat, wie ihr Jesus begegnet ist. Und deswegen ist es wichtig, das ruhig mal laut zu sagen. Also, ist Jesus von Gott auferweckt worden und lebt? Ja. Wird schon besser. Das ist tatsächlich wichtig, das laut zu bekennen für euch selber und für alle um euch herum, für all die Menschen. Markus schreibt, geht hin und sagt es seinen Jüngern um Petrus. Das, was der Jüngling gesagt hat zu den Frauen. Geht hin und sagt es seinen Jüngern um Petrus. Wieso nennt er hier Petrus beim Namen? Weil ihm Petrus besonders wichtig war? Weil ihn Petrus dreimal verleugnet hat? Weil er zeigen wollte, dass er Petrus diese Botschaft ganz besonders ins Herz pflanzen wollte? Wieso macht er das? Geht hin und sagt es seinen Jüngern um Petrus. Jesus ist auferweckt worden, er war nicht im Grab, er lebt. Das ist die Osterbotschaft für die Frauen, für die Jünger und anscheinend speziell für Jesus. Für Petrus. Habt ihr aufgepasst, oder? Für Petrus, ganz speziell. Und jetzt zum Schluss, setz deinen Namen ein statt Petrus. Setz deinen Namen ein statt Petrus. Denn diese Osterbotschaft ist speziell für jeden Menschen, für uns alle, aber auch speziell für dich, und zwar heute. Vielleicht zum 10. Mal, zum 20. Mal hörst du das und doch setzt deinen Namen ein. Geht hin, sagt es seinen Jüngern und wem? Mark. Sagt es mir. Und dann setzt du deinen Namen bitte ein, denn das ist eine persönliche Geschichte. Es geht um dein Leben, es geht um deinen Tod und es geht um deine Ewigkeit. Lass sie dir nicht entgleiten. Sieh auf, schau hin und erkenne, dass Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, wirst du auch leben, wenn du an ihn glaubst. Ich habe es euch gesagt, ich habe es getan und nun glaubt. Und bringt die Botschaft in die Welt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. die beste Botschaft aller Welt, oder? Also, glauben wir daran, sagen wir es weiter. Jesus Christus lebt. Lasst euch das nicht nur auf der Zunge zergehen, sondern auch auf eurem Herzen. Was Besseres kann ich euch nicht predigen. Amen.